lutherischer Theologie, dass das Wort gesprochen werden soll. Das Wort wird verkündigt und er hat sich immer als den verstanden, der Diener des Wortes, der das Wort gesagt hat. Und er ist am liebsten wohl Kanzelredner gewesen. Und darum ist dieser Ort unter der Kanzel sicherlich sehr angemessen. Wir wissen, Martin Luther ist nicht in Wittenberg gestorben. Er war gerade auf einer Reise, als er gestorben ist. Er ist in Eisleben gestorben, zufällig in demselben Ort, in dem er auch geboren ist. Aber nur sehr zufällig, nicht? Wenn man liest, jemand ist in Eisleben geboren und er ist auch in Eisleben gestorben, denkt man, er war immer in Eisleben. Aber das stimmt überhaupt nicht. Er war praktisch nie in Eisleben. Er ist mit einem Jahr schon, also er hat das gar nicht kennengelernt, seine Eltern sind mit einem Jahr schon weggezogen von Eisleben nach Mansfeld. Und dann war er hinterher in Magdeburg, in Eisenach, in Erfurt und die längste Zeit seines Lebens natürlich in Wittenberg, ungefähr 35 Jahre. Und dann auf einer Reise, zufällig, als er 63 war oder 62, wir wissen übrigens nicht ganz genau, wie alt er geworden ist. Das kann man auch hier, wenn man dies sieht, können wir gleich nochmal drauf kommen. Also 62, vielleicht war auch nur 61, ist er da in diese Stadt Eisleben wieder gefahren, um einen Streit zu schlichten zwischen den Grafen, den dortigen Grafen. Und dabei ist er gestorben. Die wollten natürlich, dass er dort beerdigt wird, aber dann hat der damals hier regierende Kurfürst gesagt, nein, nein, der kommt hier nach Wittenberg.
Also nein, ist er gestorben? Das war ein natürlicher Tod.
Das war ein natürlicher Tod, ja. Also Luther war ja war schon alt. Für die damalige Zeit war das alt. Und er fühlte sich auch an, er war auch immer sehr krank gewesen. Luther, Sie haben vielleicht Lutherbilder gesehen aus seiner späten Zeit. Da wirkte er immer sehr aufgedunsen, sehr, sehr dick und so. Das war nicht, weil er so viel gegessen hat, sondern das ist auch schon ein Zeichen seiner Krankheit. Er hatte immer Verstopfungen und er hatte immer mit dem Magen Schwierigkeiten. Und es ist schon ein paar Mal vorher gewesen, dass er dachte, er stirbt. Und als er damals, das war im Februar, also im Winter, dorthin gefahren ist, hat er auch schon so Todesgedanken gehabt. Er hat übrigens dann am Anfang schon, also am Ende des Jahres, also er ist 1546 gestorben, Ende des Jahres 1545 hat er seinen Studenten schon gesagt, so, das ist jetzt meine letzte Vorlesung, jetzt kann ich nicht mehr, also jetzt müssen andere die Vorlesung halten. Er fühlte sich einfach alt und zum Sterben bereit. Und er ist dann an allen möglichen Dingen von, hat schon ein bisschen noch gelitten auch da in Eisleben. Und hatte Magenschwierigkeiten und so, da ist er gestorben. Dann hat man seinen Leichnam hier hergebracht und auch hier beerdigt. Und nun gibt es eine kleine Geschichte, auch über, vielleicht erzähle ich die auch noch, über sein Begräbnis und die spätere Zeit da. Wir wissen also, 1546, schon gesagt, ist er gestorben. Und ein Jahr später brach dann der Krieg aus, nach seinem Tod erst. Der Krieg zwischen den Protestanten und den Katholiken im Reich. Und dieser Krieg ist, den hat der Kaiser gewonnen. Der Kaiser war Katholik. Wissen Sie, wie der Kaiser hieß? Genau, sein Name aus der Emperor?
Karl
der Fünfte. Karl der Fünfte, ja. Karl der Fünfte, der auch ja in Amerika, nicht gerade in Nordamerika, aber in Südamerika Kaiser war, gesagt, in meinem Reich geht die Welt, geht die Sonne nie unter. Also ein mächtiger Kaiser, in Spanien auch. Und dieser Kaiser ist dann mit Heeresmacht nach Deutschland gezogen und hat nicht weit von Wittenberg in einer Schlacht die Evangelischen besiegt und ist dann auch nach Wittenberg eingezogen. Er war hier, er hat auch hier am Grab von Luther gestanden. Es gibt eine Geschichte, dass einer seiner Generäle ihm gesagt hat, ja, diesen furchtbaren Ketzer, den muss man jetzt ausgraben, man muss ihn noch im Tode verbrennen und seine Asche in die Elbe streuen. Aber dann habe der Kaiser gesagt, ich führe Krieg nur mit dem Lebenden und nicht mit dem Toten. Er hätte das nicht gemacht. Nun hat sich aber eine eine andere Legende gehalten, nämlich diejenige, dass die Anhänger von Luther schon vorher da so ein bisschen Angst hatten, dass vielleicht der Kaiser den Leichnam Luthers schänden würde und sie hätten ihn ausgenommen und woanders beerdigt. Und deswegen, als im 19. Jahrhundert die Kirche umgebaut wurde, es gab noch sehr viele andere Gräber hier von anderen Professoren, das habe ich gesagt, und die sind alle eingeebnet worden. Die sieht man jetzt nicht mehr. Und da hat der Kaiser selber befohlen, dass man das Grab Luthers nicht öffnen soll. Vielleicht, man weiß nicht genau, weswegen er das gesagt hat, aber vielleicht deswegen, weil er fürchtete, wenn man es öffnet, ist es leer und es ist gar niemand darin beerdigt. Und das wäre dann sozusagen nicht so gut für diese Kirche. Also hat er lieber gesagt, lieber wollen wir das nicht machen. Aber Menschen, wie sie sind, sind neugierig. Und so hat der Architekt, der hier gearbeitet hat, mit einem Freund heimlich gegraben. So, heimlich nachgeguckt. Ist da wirklich jemand beerdigt?
Und
er hat tatsächlich einen Sarg gefunden. Er hat das dann später einem Professor erzählt. Und er hatte auch den Ring von dem Sarg, wo man den Sarg mitträgt. Da gibt es so Ringe, wo man da so eine Stange durchzieht und dann trägt man den Sarg. Einen von diesen Ringen hat er genommen und hat ihn dann diesem Professor als Beweis gegeben, dass er gesehen hat, da ist ein Sarg und da sieht man auch Gebeine drin. Der war schon eingebrochen, der Sarg, und man konnte das sehen. Das hat er dann also 7 Jahre später erst, weil er durfte es ja eigentlich nicht, weil es war ja verboten, weil der Kaiser hatte es so. Ne? Und darum hat er das erst viel später gesagt, aber deswegen wissen wir, dass er den Sarg tatsächlich gefunden hat und dass Martin Luther wirklich hier beerdigt ist. Ich habe immer schon mal vorgeschlagen, vielleicht wird das ja auch denn mal gemacht, dass wir das Grab mal wieder in guten Zustand bringen, weil wie gesagt, der Sarg ist damals schon 1892 zerstört gewesen. Weil Luther hat kein besonderes Haus da drin gehabt, anders als da drüben ist Philipp Melanchthon beerdigt. Und Philipp Melanchthon hat noch so ein kleines Backsteinhäuschen, wo der Sarg drin ist. Also der Sarg und dann kommt noch ein Backsteinhaus und dann kommt erst die Erde. Während der Sarg Luthers ist direkt in der Erde. Ja. Das hat der damals festgestellt. Ja, also Sie haben hier also eine sehr schlichte Grabplatte, das hängt natürlich auch mit dem Krieg zusammen. Luther sollte eigentlich diese Grabplatte bekommen, die dort verbrennt, aber das ist jetzt eine Kopie. Das Original ist in Jena. Und zwar deswegen, weil der Kurfürst wollte eben diese Platte machen, aber er musste nach der Niederlage 1547, so one year after Luther's death, he had to leave the city. Another prince elector came. So he took everything with him and diese Platte hat er dann in Jena mitgenommen und sie ist nie hierher gekommen. So gibt es also die Grabplatte von Martin Luther in Jena und this is a copy given by another monastery and presented. Vielleicht noch eine andere Sache. Dieses Zitat ist ganz interessant. Das ist das Epitaph von einem Henning Göden. Und Henning Göde war der letzte Propst, katholische Propst dieser Kirche. Henning Göden, he was a professor at the university, professor of law, and also the last, wie sagt man, Propst, Chef, Boss of the Church in Catholic times. And when he died in 1521, so long 4 years after Luther started the Reformation, he was against Luther all his lifetime. And he always wrote against him and said something against him and so on and so forth. But when he died, they nevertheless gave him the possibility to be buried here and to have this epitaph in a Catholic sense. You know, this is a coronation of St. Mary, and here he refuses the chalice to have it, which was at that time the sign to be Protestant. Wenn man den Kelch beim Abendmahl trank, dann war man Protestant. So, this is an epitaph im katholischen Geiste, und man hat das hier aufgehängt, schon in der damaligen Zeit. Es ist ein Beispiel dafür, für den weitherzigen und toleranten Geist lutherischer Reformation, dass man das ermöglicht hat. Zum Beispiel in Genf Calvins wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Calvin war sehr viel rigoristischer und sehr viel strenger in der Durchsetzung seiner auch theologisch-politischen Vorstellung. Bei Luther war nicht dafür. Man hat natürlich sehr Luther auch sehr gegen den Gödel immer geredet und gekämpft. Aber er hat ihm doch im Tod auch die Möglichkeit gegeben, hier sich noch darzustellen und auch seinen Glauben, katholischen Glauben darzustellen. Ja, so viel vielleicht erstmal jetzt über diese Kirche. Sie können natürlich, ja, fragen Sie noch. Oder wir gehen noch mal rüber zu Melanchthon. Ja. Oder ja.